Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute ist der 11. Februar 2025 und wir nehmen den 66. Data Agenda Podcast auf. Heute zum Thema Update KI-Verordnung, Leitlinien der Kommission zu verbotenen Praktiken. Und mit wem soll ich da besser, schöner, sinnvoller, kompetenter darüber reden als mit Kai Zenner? Hallo Kai.
Hallo Rolf, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du die Einladung angenommen hast, denn du bist zeitlich eng getaktet. Wo erwische ich dich? Fragezeichen.
Ja, in der Tat. Ich bin gerade in Kanada bei einer größeren Konferenz von Aufsichtsbehörden, Zertifizierern und so weiter, die auch Fragen zum AI Act haben, was sie daraus lernen sollen, was sie verhindern sollen, was sie vielleicht kopieren sollen, etc.
Okay, das bedeutet, du nimmst dir ein bisschen Zeit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Data Agenda Datenschutz Podcast. Vielen Dank, denn es gibt ja vieles Wichtiges zu besprechen. Die Leitlinien der Kommission zu verbotenen Praktiken, das ist unser Hauptthema heute. Jetzt hast du gerade aber in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, nachdem ich gesagt habe, die E-Privacy-Verordnung ist zurückgezogen. Hast du gesagt, ja, das stimmt, aber möglicherweise wird auch die Product-Liability-Verordnung zurückgezogen. Das ist ja euer Programm, Axel Voss und deines. Kannst du da was zu sagen zu diesen beiden Punkten kurz vorab? Das ist ja spannend, weil das ja, ja Neuigkeiten sind, die so vielleicht auch noch nicht komplett durch sind.
Ja, richtig. Kurze Korrektur. Du meintest Product Liability Directive. Wir sprechen jetzt hier über AI Liability Directive. Product Liability ist ja für alle, sagen wir mal, Produkte. Und ja. AI-Liability dann wirklich nur spezifisch auf die Technologie AI. Aber genau, in der Tat, morgen ist ein sehr wichtiger Termin um 12.30 Uhr Brüsseler Zeit. Wird die Kommission ihr Work-Programm für 2025, vielleicht sogar eine schon für 2026 vorstellen. Ein wenig konnten wir schon sehen, was die Kommission plant. Vor ein, zwei Wochen, als sie den neuen Kompass für Wettbewerbsfähigkeit vorgestellt hat, da gab es schon einen Zeitstrahl mit verschiedenen Aktionen. Das wird jetzt noch ausführlicher dargestellt, aber in diesem Workprogramm gibt es tatsächlich eine sogenannte Annex 4 ganz am Ende, und in dem Annex 4 werden Initiativen der Kommission aufgeführt, die nicht mehr weiter verfolgt werden sollen. Unter anderem, da hast du schon drüber gesprochen, E-Privacy. 2017 wurde eine Regulierung vorgeschlagen, die ist seitdem diskutiert worden, aber Mitgliedstaaten und Parlament konnten sich nicht darauf einigen. Die soll nach unseren und Informationen der Presse jetzt tatsächlich zurückgezogen werden. Für unsere Zuhörer super interessant, weil wenn sie zurückgezogen wird, bedeutet das, was passiert jetzt? Es gibt noch die alte E-Privacy Directive Richtlinie, die aktuell noch geht, wo aber viele sagen, dass diese überarbeitet werden muss. Und das könnte dann bedeuten, naja, entweder ein neuer E-Privacy-Vorschlag oder tatsächlich Eröffnung der DSGVO und Eingliederung der E-Privacy Directive Regulation. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, AI Liability Directive, genau, mein Chef Axel Voss ist Berichterstatter von diesem Vorschlag. Wir hatten ihn bisher pausiert in der letzten Legislatur vor der Europawahl, weil wir das Gefühl hatten, mit dem AI Act, mit der Product Liability Directive und so weiter, gibt es einfach zu viele Unsicherheiten. Wir haben immer von fahrenden Zügen oder fahrenden Autos gesprochen. Wir wollten nicht noch einen Zug oder Auto starten. Jetzt wollten wir eigentlich dann, wo AI Act und PLD verabschiedet worden sind, eben mit diesem Vorschlag starten, weil unser Bauchgefühl sagt, wenn es zu KI kommt, gibt es durchaus bestimmte Haftungsszenarien, die aktuell nicht abgedeckt sind durch europäisches und nationales Recht. Da könnte man eventuell aktiv werden. Aber ja, in Brüssel ist es immer so, die Kommission hat als ungewählter Akteur hier in diesem Fall durchaus sehr große Macht, weil sie kann ohne Rücksprache mit Parlament und Mitgliedstaaten tatsächlich faktisch selber entscheiden, ein Gesetzesverfahren komplett zu stoppen, wenn sie nicht mehr das Gefühl hat, dass dieses Vorhaben sinnvoll für Europa, für den Binnenmarkt ist, etc. Also lange Rede, kurzer Sinn. Morgen um 12:30 Uhr bei der Veröffentlichung des Workprogramms unbedingt in Annex 4 schauen, weil neben wahrscheinlich die Privacy könnte es dort auch noch andere Überraschungen geben.
Vielen Dank für die Einblicke. Das bedeutet für euch, wenn die AI-Liability wegfällt, ja, entspannte Legislatur.
Ja, also jedenfalls deutlich weniger Arbeit erstmal, weil wir hatten uns jetzt für AI-Haftung eine Menge vorgenommen, hatten dort ja auch eine Konsultation einberufen, die jetzt gerade läuft, etc. pp. Aber so wie ich mich und meinen Chef kenne, falls es wirklich dazu käme, würden wir uns schnell andere Themen suchen, in die wir uns stürzen würden.
Das glaube ich auch. Und eins haben wir ja auf dem Tisch liegen. Das ist nämlich das am 4.2.2025 veröffentlichte Papier der Kommission Leitlinien zu verbotenen Praktiken der künstlichen Intelligenz. Wir hatten gehofft, dass das schon so ein bisschen vorher das Licht der Welt erblickt. Dann hätte man das schon ein bisschen einordnen können. Ist es aber nicht. Es ist in der Tat am 4.2., wenn man so will, 2 Tage zu spät. Denn am 2.2. ist ja die Geltung der verbotenen Praktiken wirksam geworden. Aber na gut, 2 Tage verkraftet man. Was hat es damit auf sich? Also die Kommission konkretisiert ja die einzelnen Tatbestandsmerkmale der verbotenen Praktiken in Artikel 5 der KI-Verordnung. Das ist eine Liste und die wirft natürlich insofern Fragen auf, als es da massive Abgrenzungs Probleme gibt. Und auch diese Leitlinien sind natürlich nicht bindend, aber sie können in der Praxis natürlich dazu helfen, dass man damit besser umgehen kann. Und ich würde gerne dich vielleicht mal eingangs fragen, wie ordnest du diese ja, Leitlinien so insgesamt ein? Und dann würde ich vielleicht gerne in einem zweiten Schritt mal wirklich die Leitlinien konkret aufschlagen und einfach mal so ein bisschen durch die Beispiele gehen, die wir haben beim Einsatz von KI-Systemen zum Erkennen von Emotionen. Die können wir ja einfach mal durchgehen, was wir davon halten. Das ist ja super spannend. Wir werden das, was wir hier besprechen, dann auch noch mal vertiefen in der EUDIR. Das ist die Zeitschrift für europäisches Dateninformationsrecht, die im ja, diesen Tagen zum ersten Mal Heft 1 erscheint, aber in Heft 2, da sind wir dann schon wieder aktiv und wollen zumindest mal eine kleine Einordnung wagen. Aber damit wir uns schon mal einstimmen können, Kai, sag mal generell was zu diesen Leitlinien der Kommission zu den Verboten.
Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal sind Axel und ich, also Axel Voss und ich, sehr glücklich, dass die Kommission diese Leitlinien jetzt noch vorgestellt hat, weil in der Tat Axel und ich wohl mit Abstand die größten Befürworter dieses ganzen Artikels, auf denen die Leitlinien basieren waren. Und das ist nämlich Artikel 96 im AI-Act. Und wir hatten von vornherein mit diesem ganzen Artikel im Sinne bestimmte Auswüchse, nenne ich es mal, die man bei der DSGVO-Umsetzung verfolgen könnte, von vornherein zu verhindern. Insbesondere Situationen, dass jetzt zum Beispiel in Deutschland die Bundesnetzagentur als ausübende oder durchsetzende Behörde, ganz andere Vorstellungen und Interpretationen hat als Phil in Frankreich, die Aufsichtsbehörde und Co. Deswegen noch einmal bei uns der Gedanke bei Artikel 96, dass insbesondere bei den wirklich entscheidenden Punkten innerhalb des AI Acts eine harmonisierte Interpretation von der Kommission kommt. Und dann, wie du sagst, in der Tat ist diese zwar nicht bindend, aber sollte jedenfalls ein wenig der Rechtssicherheit der Anwender und Entwickler, aber auch Betroffenen helfen. Ein zweiter Punkt ist vielleicht noch kurz zum Timing. In der Tat, die Guidelines kommen 2 Tage zu spät und eigentlich, wenn man sich mal klar macht, nicht nur 2 Tage, sondern noch ein bisschen länger, weil Unternehmen müssen ja, um bestimmte Verbote oder auch Änderungen in ihren KI-Systemen, zum Beispiel, wenn sie unter hohem Risiko fallen, in ihrem ganzen Produktionszyklus einbauen, bestimmte Dinge ändern, etc. pp. Und das können Sie ja nicht von heute auf morgen. Und deswegen ist natürlich eine Veröffentlichung 2 Tage nach Inkrafttreten der Verbote äußerst problematisch. Es hilft allerdings ein wenig, und das ist, du und ich hatten ja öfter auch schon live darüber gesprochen, wie viele kleine Fehler es in AI gibt. Einer dieser Fehler ist eine gute Nachricht für die Industrie, weil die Aufsichtsbehörden, die zuständig sind, um Verbote durchzusetzen und Strafen zu verhängen, falls Verbote nicht befolgt werden, diese Aufsichtsbehörden werden erst ab dem 2. August final zu errichten sein. Sprich, die Verbote werden erst durchgesetzt am 2. August diesen Jahres und dadurch hat die Industrie noch ein wenig Zeit, die umzusetzen. Und ein dritter Punkt ist, wir, Axel und ich, aber auch unsere Partei, CDU, EVP, wir drängen die Kommission nun auch bei den anderen Themen, die in Artikel 96 angeführt worden sind, insbesondere zum Beispiel, was eine substanzielle Modifikation ist und ähnliche Geschichten, möglichst schnell zu liefern und ähnliche Leitlinien wie den jetzt von uns besprochenen Leitfaden zu den Verboten zu veröffentlichen und vielleicht bei diesen Leitlinien auch ein wenig, sagen wir mal, intensiver und frühzeitiger sich mit KI-Unternehmen und anderen Stakeholdern zu auszutauschen, weil das muss man bei diesem Fall sagen, das war alles auf dem letzten Drücker. Man hat gemerkt, dass das AI Office innerhalb der Kommission aktuell mit so vielen Aufgaben konfrontiert ist, dass sie diesen Leitfaden wirklich mit Ach und Krach fertigstellen konnten. Nochmal, es ist gut, dass es so weit gekommen ist, aber hoffentlich nehmen Sie sich bei den anderen Leitfäden ein bisschen mehr Zeit zur Konsultation und veröffentlichen dann aber auch deutlich vor dem Deadline für die Anwendbarkeit der entsprechenden Punkte, sodass dann sich wirklich die Unternehmen auch da langfristig darauf einstellen können. Das vielleicht mal so als politische Bewertung.
Ja, das teile ich absolut, dass das schon si wirklich sinnvoll wäre. Denn in der Tat, ne, also das war ein halbes Jahr bis zum Wirken der Verbote und KI-Kompetenz muss man jetzt ja auch nachweisen. Das greift natürlich ineinander. Ne? Also ich muss natürlich, um KI-kompetent zu sein, wissen, was mir als Verbot so entgegenkommt und was vielleicht auch kein Verbot ist. Denn die Verbote, die sind ja ausnahmsweise nicht verboten, die Techniken, sondern man hat ja in manchen Fällen einfach die Möglichkeit, über eine Ausnahme dann doch etwas zu machen. Wir können ja gleich mal einsteigen, aber richtig oder vielleicht wichtig noch zu sagen, Artikel 96, du hast die Norm genannt. Da gibt es natürlich jetzt in der Tat noch weitere Leitlinien, die anstehen. Wer sich dafür interessiert, die mal anzuschauen, Artikel 96, da sind sie alle aufgelistet, aber die Verbote, die Leitlinien zu den Verboten sind die ersten, über die wir reden. Und ich würde mal gerne direkt ein bisschen praktisch werden. Ich habe mir das hier mal aufgeschlagen. Ne? Wir reden ja, das ist ja so aufgebaut, dass Artikel 5 diese Liste von Verboten hat und dann gibt es einen Katalog und dann gibt es halt irgendwann das für die Wirtschaft relevante Thema Erkennen von Emotionen am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen. Das ist, finde ich, sehr spannend, weil das vorkommen kann. Ich konstruiere mal ein Beispiel. Ich habe eine Produktionsstätte und da werden gefährliche Stoffe produziert. Und weil da gefährliche Stoffe produziert werden, wird diese Produktionsstätte überwacht. Und überwacht wird diese Produktionsstätte von Waffenträgern. Waffenträgern. So, und da ist jetzt ein Waffenträger und ja, der ist immer so müde, er ist so traurig und so wütend. Wie kriegt man das mit? Ja, immer wenn er Pause hat, dann ja, spielt er erstmal mit seinem Computerspiel und das macht er, um seine ganzen Emotionen abzuladen, seine ganze Wut loszuwerden. Das sagt er auch, ich möchte meine Wut loswerden, das ist so. Und dann sagt er aber hinaus auch, ja, mich macht das Spielen auch irgendwie traurig, denn ich verliere beim Spielen immer und ich bin insgesamt so ein trauriger und auch eher wütender Mensch. Und die Mischung aus Wut und Trauer, da ist das Spielen für mich eigentlich ganz hilfreich, weil ich dadurch Wut abbauen kann und auch so ein bisschen mit der Trauer umgehen kann. Aber es macht mich insbesondere auch müde, dieses ganze Spielen. Und da kommt er oft mal müde zur Arbeit. So, und dieser Berufswaffenträger, der sitzt dann da in der Pause, hat seine Waffe um und geht dann wieder raus zur Arbeit. Und da fragt sich doch vielleicht der Arbeitgeber dieses Berufswaffenträgers, okay, wir haben hier gefährliche Stoffe, wir haben einen Menschen, der ist bei der Arbeit nach eigener Auskunft häufiger mal müde, er ist auch oft traurig und er ist wütend und wir haben auch Anhaltspunkte dafür, dass das so ist, die wir hier auch mitkriegen. Ja, kann man dessen Emotionen, Müdigkeit, Wut und Trauer, denn mit Hilfe von KI erfassen. Dann sind wir ja dankbar, dass die KI-Verordnung für die Müdigkeit erstmal eine Ausnahme gemacht hat, denn direkt im Erwägungsgrund 18 steht schon drin, Müdigkeit, das ist keine Emotion. Und genauso sind diese Guidelines hier auch aufgebaut. Da steht dann drin unter der Nummer 721, KI-Systeme zu erkennen von Emotionen. Erstmal, was sind Emotionen? Also man muss restriktiv ausgelegt werden. Eine Emotion, Glück, Traurigkeit, Wut, Überraschung, Ekel, Aufregung, Scham, Verachtung, Zufriedenheit ist aufgeführt. Das ist aber nicht erschöpfend. Aber mit anderen Worten, Wut und Trauer wäre dabei, Müdigkeit nicht. Also ich dürfte den jetzt auf Müdigkeit hin nach der KI-Verordnung ja überprüfen, weil das gar keine Emotion ist. Da würde ich ja deswegen schon nicht unter die KI-Verordnung fallen, richtig, Kai?
Ja, ich kann da jetzt nur von uns als Gesetzgeber sprechen. Und nochmal, die Zuhörer, die uns öfter zugehört haben, wissen ja schon, dass die Verhandlungen am Ende sehr chaotisch waren und sehr schnell vonstatten gegangen sind. Wir als Gesetzgeber auf politischer Ebene, mein Chef und auf technischer Ebene, haben diesen Punkt tatsächlich nur anhand eines Beispiels damals besprochen. Und das war ein Pilot im Flieger, wird müde und Airbus beispielsweise hat ein System, was diese Müdigkeit erkennt und dann eine Warnung auslöst und ja, dann wird der Pilot vom Co-Pilot abgewechselt oder sonst was in der Richtung. Das ist der Grund, warum der Erwägungsgrund so geschrieben worden ist. Das ist der Grund, warum Müdigkeit dort so, wie es im Gesetz zu finden ist, vorzufinden ist. Und wir sehen jetzt tatsächlich an den Leitlinien, dass sie jetzt relativ viele andere Szenarien da an diesem Punkt direkt noch hinzufügen, etc. pp. Das ist noch einmal erstmal gut, weil es Rechtssicherheit bringt. Nur, ja, demokratisch gesehen führt das wieder zu dem Punkt, den wir auch schon öfter gesprochen haben. Naja, also hier wird jetzt tatsächlich der AI-Act, die KI-Regulierung, inhaltlich stark ausgelegt von der Kommission. Und die
Ja.
Kommission ist kein Co-Gesetzgeber.
Ich
Und
mache ein Beispiel.
dementsprechend, ich habe jetzt selber noch nicht jedes Detail die Leitlinien angeschaut, aber wahrscheinlich ist bei vielen Punkten tatsächlich die Frage, ob das eigentlich so im Sinne des Gesetzgebers war. Wie gesagt, wir hatten eigentlich nur diesen Airbus-Fall im Kopf und diskutiert. Alles andere wurde überhaupt nicht besprochen.
Ja, super spannend. Jetzt spinnen wir genau das, was du sagst, mal weiter. Ihr habt als Gesetzgeber ein kleines Kind in die Welt gesetzt und jetzt sagen, muss restriktiv ausgelegt werden. Und jetzt fangen die an, wie soll man sagen, weitere Fälle zu erzeugen. Jetzt steht hier, es wird klargestellt, Erwägungsgrund 18, dass Emotionen oder Absichten nicht körperliche Zustände wie Schmerzen oder Müdigkeit umfassen, einschließlich Systeme zur Erkennung des Ermüdungszustands von Berufspiloten, da ist oder Kraftfahrer. Okay. So, jetzt klar, Kraftfahrerflotte, die müden Kraftfahrerinnen, Kraftfahrer gehören nicht auf die Autobahn. Da macht das schon Sinn, wenn da sich die KI meldet und da hilft. Beim ja, Wachpersonal, aber doch eigentlich auch, ist ja doch wahrscheinlich keine gute Idee, wenn jemand, der mein Unternehmen bewacht, so müde ist, dass er einschläft. Oder würdest du da sagen, geht schon zu weit oder kann man noch mitnehmen im Rahmen der Auslegung?
Also ich bin bei sowas eigentlich immer recht strikt. Logisch gesehen hast du vollkommen recht. Logisch gesehen würde ich auf jeden Fall sagen, ja, praktisch, historische Auslegung, klar nein. Der einzige Ausnahmefall, den wir besprochen haben, war Pilot. Und man kann dann noch analog sagen, Lkw-Fahrer etc. pp. Aber Wachpersonal, also jegliche Person, die nicht in einem, sich in einem Fahrzeug, welcher Art auch immer, befindet, sehe ich erstmal eigentlich nicht umfasst. Ja, aber ja, da müssen wahrscheinlich am Ende die Gerichte entscheiden, beziehungsweise wird es dann spannend, wie weit sich die Leitlinien der Kommission dann tatsächlich durchsetzen.
Ja, also da sieht man ja wirklich schon auch mal den Konflikt zwischen Gesetzgeber und Kommission. Einerseits muss die Kommission natürlich sich an das halten, was ihr angelegt habt. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch was machen. Das muss ich natürlich ehrlicherweise sagen, der Berufswaffenträger, das Wachpersonal, kommt ja gar nicht von der Kommission. Den haben sie nicht genommen, den habe ich jetzt reingebracht. Aber ich stelle mir diese Frage natürlich
Genau.
ganz praktisch, ne? Hilft mir das? Und kann ich mich das trauen? Es ist nicht verbindlich, was die Kommission sagt. Der Erwägungsgrund nennt die Müdigkeit am Beispiel eines Piloten. Da würde ich wahrscheinlich sagen, ich würde das durchaus erstrecken wollen auf auf Wachpersonal mit einer Waffe, weil da die Müdigkeit natürlich auch ähnliche negative Konsequenzen haben kann, ne?
Genau. Also wie gesagt, ich bin da logisch und auch ethisch völlig bei dir. Vielleicht bezieht sich meine Bewertung tatsächlich auch auf den, du weißt es, auf meinen Unmut, wie schnell die Verhandlungen gestoppt worden sind und dass man eben tatsächlich nicht politisch durchgesprochen hat, welche Fälle da jetzt eigentlich alles drunter fallen sollen, etc. Aber ja, also diese Lücke. Politische Lücke, die führt jetzt natürlich zu erstmal grundsätzlicher Unsicherheit, aber viele Akteure, nicht nur die Kommission, werden sich tatsächlich jetzt daran tun und versuchen, diese Lücken auszufüllen. Und wie gesagt, da wird man am Ende mal schauen müssen, welche Meinung sich durchsetzt.
Ich gebe dir mal noch ein paar Beispiele, ne, die Kommission so bringt. Ne? Also die Beobachtung, dass eine Person lächelt, ist keine Emotionserkennung. Okay, ich dachte, das wäre Freude. Vielleicht auch nicht. Da kann man ja schon so ein bisschen, muss man so ein bisschen gucken. Ne? Lächeln ist noch keine Freude, ist einfach nur so eine Ja, wie, so ist wie Müdigkeit vielleicht eher. Aber da, guck mal, die Feststellung, ob eine Person krank ist, ist keine Gefühlserkennung. Ja, das ist ein körperlicher Zustand, richtig. Aber du kann natürlich auch übersteigerte Wut auch Krankheit sein. Das ist so ein bisschen sehr spärlich formuliert, ob eine Person krank ist. Oder ganz konkret ein Fernsehsender, der ein Gerät verwendet, mit dem er feststellen kann, wie oft seine Nachrichtensprecher in die Kamera lächeln, ist keine Emotionserkennung. Ja gut, da würde ich mitgehen. Aber so generell lächeln, ist das keine, ich weiß es nicht. Wenn einer immer vor sich hingrinst, dann ist er doch vielleicht, freut er sich doch. Also wir sehen doch schon an diesen Beispielen, ne, das ist schwierig. Die Schlussfolgerung, dass eine Person glücklich ist, ist Emotionserkennung. Wie viel Lächeln führt zu Glück? Diese Frage stellt sich natürlich dann der interessierte Rechtsanwender dieser Guideline. Okay.
Genau. Man sieht an diesen ganzen Beispielen, und ich habe bei allen Beispielen genau dieselbe Auslegung, die du angesprochen hast. Also wir sind da völlig d'accord. Dass in der Tat, also der AI Act als horizontales KI-Gesetz versucht ja einfach alles unter einen Kamm zu scheren. Und mit den wenigen Beispielen, die du jetzt gemacht hast, sieht man schon, wie unklar dieses Verbot bei allen potenziell möglichen AI-Technologien, Anwendungsfällen ist. Und dass es da wahrscheinlich, ja, je nach Situation auch mit derselben KI-Technologie unterschiedliche Auslegungen geben wird. Und noch einmal, was wir von Anfang an sagen, sieht im Moment so aus, dass am Ende relativ viel vor den Gerichten landet, und da dann im Einzelfall entschieden werden muss, okay, ist jetzt dieses Lächeln tatsächlich eine Emotion gewesen, weil, wie du sagst, die Person ständig grinst und dementsprechend ist schon indiziert, dass es eine dauerhafte Emotion, eine stabile Emotion ist, etc. pp.
Wir führen natürlich die Kategorie des müden Lächelns ein, Kai. Das kennen wir sowieso, ne? Da kann ich nur müde lächeln. Das
Richtig.
ist ja dann, ja, was ist es dann? Das ist ein wunderschöner Hybrid, ne? Das müde Lächeln. Ich mache noch mal ein kleines weiteres Beispiel, um den Zuhörern und Zuhörern mal zu vor Augen zu führen, wie schwer das dann immer noch ist. Also zum Beispiel geht es jetzt hier darum, ob man aus einem geschriebenen Text Emotionen ableiten kann. Jetzt gibt es das Beispiel, ein KI-System, das aus einem geschriebenen Text Emotionen ableitet, eine Gefühlsanalyse, um den Stil oder den Ton eines bestimmten Artikels zu bestimmen, basiert nicht auf biometrischen Daten und fällt nicht in den Anwendungsbereich des Verbots. Das heißt, wenn man aus einem Text eine Selbstmordabsicht ablesen könnte, dann wäre es keine Emotionserkennung, weil ich auch den Text auswerte. Ist jetzt vor der Hand jetzt auch, könnte man auch anders deuten, aber wiederum ein KI-System, das aus dem Tastenanschlag, der Art des Tippens, dem Gesichtsausdruck, der Körperhaltung oder Bewegung Emotionen schließt, basiert auf biometrischen Daten und fällt in den Anwendungsbereich. Ja, wer hätte es gedacht, dass da die Trennlinie so scharf gezogen wird? Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man eine Lanze brechen möchte für die Kommission, immerhin, sie geben ja Guidelines vor und wir wissen
Genau.
beide, die haben sich echt schwer getan, mit dem 140-Seiten-Paper, was wir hier liegen haben. Das ist ja nicht umsonst gehütet worden wie der Heilige Gral, bevor es das Licht der Welt erblickt hat. Ne? Denn
Genau.
du hast es nicht zu Gesicht bekommen,
Normaler.
im vierten.
Nee, richtig. Gerade was du sagst, normalerweise ist es so, dass in Brüssel ein paar Wochen vor Veröffentlichung immer diese sogenannten Leaks verfügbar sind, wo man dann schon mal ein bisschen weiß, in welche Richtung es geht. Oft werden die tatsächlich auch wöchentlich gestreut von der Kommission, um abzutesten, ob bestimmte Grundsatzentscheidungen richtig waren oder nicht. In diesem Fall, bis zum Ende, wusste die Presse, wussten wir überhaupt nicht, in welche Richtung es geht. Die Kommission ist im Moment sehr, sehr, sehr stark auf dem Trichter. Wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit in Europa steigern und schützen, etc. pp. Und unter diesem Mantra wird im Moment alles geschrieben. Und das, was wir gehört haben, war, dass tatsächlich andere Akteure innerhalb der Kommission, die nicht im AI-Office waren, das ganze Dokument mehrfach gesichtet haben, um auszuschließen, dass bestimmte Unternehmen darunter fallen, die gefördert werden sollen. Und das bringt mich zu einer weiteren Aussage, womit man dieses Beispiel, was du genannt hast, vielleicht erklären kann. Ich muss sagen, das ist jetzt Spekulation von meiner Seite. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass diese Guidelines geschrieben worden sind, vor dem Hintergrund, dass man bestimmte Anwendungsfälle auf dem Markt schon vorgefunden hat, insbesondere vielleicht von europäischen Unternehmen in dieser Richtung, was kommerzialisiert worden ist oder jedenfalls was geplant wird, auf den Markt zu bringen. Und dann natürlich durch diese Guidelines der Finger gehoben oder gesenkt werden kann. Man kann sagen, so das, was ihr entwickelt, ist in Zukunft verboten. Das war's dann für dieses Startup. Wenn man dann aber, wie das Beispiel, was du gerade vorgestellt hast, noch einmal, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der Fall ist oder nicht, aber den Fall, den du genannt hast, könnte dann bedeuten, dass ein bestimmtes Startup tatsächlich weiter an seiner Technologie arbeiten kann, weil erstmal diese Verbotsgefahr ausgeschlossen worden ist. Grundsätzlich gerade bei diesem ganzen Emotionsthema, das weiß ich noch aus den Verhandlungen, ist es meines Wissens nach noch immer so, dass die meisten Technologien extrem störungsanfällig sind. Viele Unternehmen tun so, als gäbe es 99-prozentige Wahrscheinlichkeit eines richtigen Ergebnisses. Das ist aber durchaus nicht der Fall, sodass es da zu massiven Fehleinschätzungen kommen könnte. Und deswegen bin ich gerade bei diesem Feld persönlich, das ist jetzt ganz meine persönliche Meinung, noch extremst vorsichtig und würde tatsächlich, obwohl ich sonst sehr innovationsfreundlich bin, in diesem Fall eher vorsichtshalber mehr verbieten, gerade in bestimmten kritischen Bereichen, als weniger verbieten. Das kann man dann, und das finde ich gut an dem Kommissionsdokument, wenn man ganz nach unten geht, Ziffer 433 und 434, das ist auf Seite 135, dort sagt die Kommission unter dem der Überschrift Review and Update of the Commission Guidelines, dass genau das, was ich gerade gesagt habe, passieren kann, dass Verbote, die aktuell Sinn ergeben, nach einer technischen Weiterentwicklung vielleicht nicht mehr Sinn ergeben und dann tatsächlich die Kommission die Guidelines dementsprechend relativ schnell anpassen würde. Und das finde ich, glaube ich, würde ich einen ganz guten Ansatz finden, wenn man erstmal relativ vorsichtig ist, aber wenn es dann tatsächlich qualitativ sehr positive Entwicklung gibt, dass man dann diese starke Restriktivität ein wenig abmildert. Das hat
Absolut.
Die Kommission, glaube ich, sehr gut gelöst.
Ja, ich glaube, sie muss auch vielleicht so ein bisschen nachsteuern. Das, was du sagst, würde ich nochmal zum Anlass nehmen, in die Feingranularität reinzugehen. Im Prinzip auch in die, wenn man so will, volatil ist es. Volatil, das heißt für mich, der es gerade eben nicht richtig zusammenkriegt, es kommt so ein bisschen darauf an, wie man es sieht. Also es ist nicht wirklich richtig einsetzbar. Ne? Auf die Volatilität dieser Erwägungsgründe kommt es an. Und zwar wird jetzt hier gesagt, Verwendung von Webcams und Spracherkennungssystemen durch ein Callcenter. Also genau, was du sagst, Szenarien, die es schon gibt, um die Emotionen der Mitarbeiter zu erfassen. Zum Beispiel Wut ist verboten. Ja. Die Verwendung von Spracherkennungssystemen durch ein Callcenter, um Emotionen der Kunden zum Beispiel die Wut zu erfassen, ist aber nicht verboten. Also mit anderen Worten, die gehen vom Arbeitsplatz aus, sagen, wenn ich meine Beschäftigten überwache auf Wut, dann ist es verboten. Wenn ich aber meine Kunden überwache auf Wut, um die Beschäftigten zu schützen, dann ist das nicht verbotene Praktiken. Also ganz ehrlich, lieber Kai, da hängen doch Sanktionen von enormer Tragweite dran. Wer soll denn auf die Idee kommen, dass ich meine Beschäftigten auf Wut hin nicht überwachen darf, meine Kunden aber schon. Hier kann man sagen, gut, das Arbeitsrecht schützt die Beschäftigten, aber ich muss doch im Prinzip so ein bisschen auch die Kunden im Blick haben, ne? Also als Unternehmen. Und das ist für mich so ein bisschen schwierig jetzt einzuordnen. Wie geht man als Unternehmen mit sowas um, wenn da so Sprünge drin sind, die man wirklich nicht gut nachvollziehen kann, oder?
Ja, nee, also mir geht das genauso. Ich könnte mir vorstellen, dass hier unterschiedliche Akteure innerhalb der Kommission gewirkt haben. Du hast schon drüber gesprochen, Arbeitnehmerschutz. Die zuständige Generaldirektion hat dann vielleicht einen guten Job gemacht und sichergestellt dadurch, dass Arbeitnehmerschutzrechte nicht ausgehöhlt werden können durch KI-Technologie. Die Verbraucherschützer, die Chief Justice, eine andere Generaldirektion, hat scheinbar aber nicht so großes Gehör gefunden, weil ich bin da völlig bei dir. Nochmal, meines Wissens nach ist KI-Technologie beim Erkennen von Emotionen nicht gut aktuell, noch immer nicht gut, Bots, Gen AI und Co., generative AI wie ChatGPT und so weiter. Und dementsprechend, ja, nehmen wir jetzt mal einen sehr simplen und nicht so gravierenden Fall. Jedes Mal, wenn das KI-System fälschlicherweise Wut beim Kunden entdeckt, hängt es auf. Und weil das Callcenter, wir kennen das ja alle, da ärgert man sich ja meistens über lange Wartezeiten. Das bedeutet, dass jedes Mal für den Kunden, es bedeutet, nochmal sich für 40 Minuten einzuwählen und so weiter und so fort. Und dieses System macht ständig einfach die falschen Erkenntnisse. Nochmal, das ist jetzt nicht ein Rieseneingriff in Bürgerrechte, in Freiheitsrechte, schadet auch keinem so massiv. Aber man sieht an diesem sehr simplen Beispiel, dass die Technologie höchstwahrscheinlich noch nicht so weit ist und deswegen eine Interessenabwägung wie in diesem Fall vorgenommen nicht völlig nachzuvollziehbar ist. Weil, wie du gesagt hast, warum sollen die Arbeitnehmer geschützt werden, aber die Kunden nicht? Das erschließt sich für mich
auch. Perspektive des Arbeitnehmerschutzes passt es. Aber in der Gesamtabwägung ist natürlich schwierig, warum man das eine mal mit dem, das andere mit dem Maß misst. Und kann natürlich auch sagen, gut, wenn man ordentlich wütend da anruft, dann spart man sich die vielen Schleifen, dann kommt man direkt zum vernünftigen Fachpersonal geht direkt zum Chef durch. Dann kann man das Thema, kann man mal gerade bitte bei einer Einwilligung hier wieder rufen, telefonisch direkt mal klären, ohne eine Viertelstunde zu oder Dreiviertelstunde zu warten, bis man sich da hochtelefonieren muss. Also kommt man nur wütend genug rein, dann ist das für den Kunden, kann das alles beschleunigen, denn aufhängen werden die ja wohl nicht, nur weil man wütend ist. Das wäre ja nicht besonders serviceorientiert, finde ich. Ne? Zumal man da ja vielleicht auch einen Grund zu hat, wenn man so lange wartet.
Ja, also ich kann nur spekulieren. Vielleicht hat hier die Kommission tatsächlich auch über verschiedene Rechtsfolgen nachgedacht und ist zum Schluss gekommen, dass es hinsichtlich der Gefahr deutlich schwerwiegender ist für den Arbeitnehmer als für den Kunden, weil, wie gesagt, jetzt ad hoc aus dem Bauch ist mir quasi nur eingefallen, dass man, wenn man wütend ist, aus der Leitung gekickt wird, etc.
Bewirkt man das?
Ich weiß nicht, das ist jetzt einfach Unterstellung, aber vielleicht ist die Kommission in dem Fall hat es eh nicht gedacht und deswegen hat sie gesagt, der Arbeitnehmer ist deutlich mehr schutzbedürftiger. Ich weiß nicht.
Da ist auch nicht, mich jetzt ist ja ständig dem ausgesetzt. Ne? Insofern kann man natürlich wieder überlegen, gut, wenn man ständig da im Callcenter sitzt und da machen die Leute mit der Trillerpfeife ständig in den Hörer, da muss man natürlich auch aufpassen auf seine Leute, das verstehe ich schon. Ne? Das insofern, man muss es vielleicht auch mal fair und zu Ende denken. Also es ist nicht ganz ganz leicht. Im Bildungskontext vielleicht noch mal ein kurzes Beispiel. Eine Bildungseinrichtung, die eine Online-Prüfung von Schülern eine KI-gestützte Blickverfolgungssoftware einsetzt, um den Fixationspunkt und die Bewegung der Augenblickpunkt zu erkennen, ob nicht autorisiertes Material verwendet wird, ist nicht verboten, da keine Emotionen abgeleitet werden. Okay, das macht Sinn. Wird das System hingegen zur Erkennung von Emotionen, zum Beispiel emotionaler Erregung, eingesetzt, dann würde es da reinfallen. Gut, also liegt im selben Anwendungsfeld unterschiedlicher Zweck nah beieinander. Ja, okay. Und dann gibt es vielleicht noch abschließend auch noch außerhalb des Anwendungsbereichs, da gibt es hier noch was zu Sicherheit in der Medizin, ne? Also Arbeitgeber wäre es untersagt, Angstzustände und Stresspegel zu messen, ne? Und das eben zu gucken, ob die Beschäftigten da in irgendeiner Form reagieren oder aus medizinischen Gründen kann man das einsetzen, um Angestellten oder Studierenden mit Autismus zu helfen und die Zugänglichkeit für Blinde zu verbessern. Okay, also sinnvolle medizinische Anwendungen, die hier konkret benannt werden. Und außerhalb des Geltungsbereichs ist sogenanntes Crowd Controlling. Das ist zum Beispiel Fußballstadien, Emotionseinsatz, der heißt, es kann Fälle geben, in denen solche Systeme zur Steuerung von Menschen werden, auf die Emotionen schließen, zum Beispiel, ob es viele wütende Gesichter gibt. Normalerweise würden solche KI-Systeme nicht unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe F fallen, da normalerweise nicht am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Sei denn, ein Polizist wird auf wütende Blicke hin überschaut, weil dessen Arbeitsplatz ist es ja. Oder ein Würstchenverkäufer im Stadion ist ja auch Arbeitsplatz. Also muss man auch schon wieder gucken, normalerweise für die meisten anscheinend nicht Arbeitsplatz. Na, also ja. Jetzt die Beispiele, die wir vorgesprochen und gerade so besprochen haben, wie würdest du sagen, hilfreich?
Ja, also vielleicht zwei Punkte. Einmal eine kurze Rückmeldung zu dem Fall, den du gerade angesprochen hast. Das war neben diesem Airbus Anwendungsfall tatsächlich ein zweiter Fall, der besprochen worden ist. Wenn mich nicht alles täuscht, kam es von Siemens, die tatsächlich innerhalb der Deutschen Bahn diese Systeme einsetzen, gerade was Hooligans angeht. Ich komme ja aus Norddeutschland, wie du weißt. Wir haben dort Kickers Emden, dann gibt es unsere Freunde aus Dresden, die immer mal wieder nach oben kommen, dass sie den ganzen Zug zerlegen, etc. pp. Und andersrum. Und in diesen Fällen scheint wohl das System von Siemens ganz gute Arbeit zu leisten. Und so, weil dieser Fall besprochen worden ist, dann hat er tatsächlich Einzug in die KI-Verordnung gefunden, nämlich durch eine Entfernung. Ganz allgemein und auch zu deiner Frage, glaube ich, und wie du weißt, ich kritisiere die Kommission ja immer ganz gerne, aber in diesem Fall, glaube ich, ist es super, dass wir jetzt einfach einen schriftlichen Text vor uns haben, weil unsere Diskussion zeigt einfach, bei vielen Dingen muss man, glaube ich, sich jetzt einfach Zeit nehmen, muss man mit den Praktikern in Austausch gehen und ja, auch Dinge wie unser Magazin, die Eudia, werden, glaube ich, einen wichtigen Teil dazu beitragen, tatsächlich eine langfristige Reflektierung dieser Guidelinien oder Leitlinien zu erzeugen. Und noch einmal, wie ganz am Ende des Dokuments gesehen, hat dann die Kommission ja die Chance, bestimmte Anpassungen zu machen. Und darauf hoffe ich jetzt einfach, dass nicht nur Juristen, aber insbesondere Juristen die nächsten Monate sich Zeit nehmen und einfach mal diese ganzen Szenarien durchspinnen, weil zwar hat die Kommission jetzt einen ersten Aufschlag gemacht, aber man sollte das wirklich als ersten Aufschlag sehen, weil, wie in unserem kurzen Gespräch schon gesehen, fallen einem wahrscheinlich hunderte Beispiele ein, die aktuell noch nicht richtig geklärt sind. Und ich hoffe, dass die Kommission bei dem jetzt kommenden Feedback sehr offen dem gegenübersteht und dann tatsächlich auch die richtigen Schlüsse daraus zieht.
Ja, also was du gerade machst, ist natürlich das Offenlegen der Strategie der EuDI-Herausgeber, in dem Fall von uns beiden, kann man aber auch offenlegen, nämlich in der EuDI-Heft 1, da sind Kai-Zenner und ich schon befasst mit der Frage, Verantwortlichkeiten entlang der Verwertungskette, eines der für meine Begriffe komplexesten Themen der KI-Verordnung. Und Heft 2 haben wir gedacht, hätten wir Pause. Aber wir machen jetzt doch eine Einordnung der verbotenen Praktiken gemeinsam mit Moritz Köhler. Das ist aber wenn man so will, nur ein Aufschlag für das, was du gesagt hast, nämlich für die dann folgende Rubrik Bericht aus Brüssel oder auch Bericht aus der Vollzugspraxis, einfach mal zu gucken, wie werden die denn gelebt, die Guidelines. Und dafür ist natürlich so ein Heft ganz gut, wenn man eben die Agenda setzen kann und das so ein bisschen auch begleiten kann. Also ich glaube, das ist für alle, die uns zuhören, auch Lust haben, da was beizutragen, sehr gerne auch eine Einladung gerne melden, wenn man da substanziell sich zu äußern kann und will. Also insofern sehr gerne. Und vielleicht abschließend noch vielleicht auch eine gute Nachricht für Emotionserkennung im kommerziellen Kontext. Also außerhalb des Anwendungsbereichs stehen zum Beispiel auch Emotionserkennungen, die ja jetzt im kommerziellen Kontext zur Kundenansprache genutzt werden, ne? Wenn Sie zum Beispiel Chat-Nachrichten, Verwendung virtueller Sprachassistenten ermöglichen und im Online-Marketing für Anwendung zur Anzeige personalisierter Nachrichten und für Werbezwecke eingesetzt werden, dann fallen sie nicht unter das Verbot, weil keine Biometrie. Okay, das macht Sinn. Der gleiche Satz sagt aber auch, Achtung, kann aber unter 5 Absatz 1 Buchstabe A und B fallen, Dark Patterns und Demokratiegefährdung, in der Tat, schwieriges Thema, da muss man auch mal genau hingucken, was da so Sache ist. Und natürlich Datenschutzrecht, Verbraucherschutzrecht gilt natürlich trotzdem, das sagen die Guidelines auch. Also insofern ja ein differenziertes Bild auch für die Werbewirtschaft. Da wird eben am Ende des Tages aus der KI-Verordnung heraus durchaus auch differenziert agiert und werden Lösungen angeboten. Ist ja auch ein bisschen dir schrägstrich euch zu verdanken, Kai. Es ist ja angelegt in der KI-Verordnung.
Ja. Und da können wir jetzt vielleicht den Bogen spannen zum Beginn unseres Gesprächs, jetzt zum Abschluss. E-Privacy, Werbewirtschaft etc. pp. Natürlich ein unglaublich wichtiges Fall. Und noch einmal, da ist jetzt die große Unsicherheit, wenn es wirklich zum Zurückziehen kommt, wie es da weitergeht. Also wird sich die Kommission jetzt erstmal darauf ausruhen, dass bestimmte KI-gesteuerte Aktivitäten der Werbewirtschaft jetzt über Artikel 5, über Annex 3 etc., aber auch DSA und Co. Abgedeckt werden? Oder wird es jetzt tatsächlich noch besondere Regulierung über eine neue E-Privacy-Verordnung oder über eine Integration von bestimmten E-Privacy-Regeln in die DSGVO führen etc. pp. Also ja, ich glaube, wie immer, es bleibt spannend und aktuell, wie man hört, sind wir in der Politik auch tatsächlich ein wenig unsicher, in welche Richtung alles geht. Das hängt jetzt wirklich ganz massiv von der Kommission ab.
Da machen wir aber über diese Themen einen neuen Podcast, aber das machen wir heute nicht mehr. Ich nehme an, jetzt nimmst du dein AI Act, The Practical Guide von Schwarzband Geber Zenner unter dem Arm und gehst in die Konferenz zurück, legst das Ding auf den Tisch, hältst es hoch und sagst, eigentlich müsstest du gar nichts sagen, man könnte das alles nachlesen in diesem auf Englisch verfügbaren Buch. Ne? So ungefähr ist es doch wahrscheinlich, oder Kai?
Genau so. Ja, also gerade, dass jetzt eine englische Fassung raus ist, ist, glaube ich, wirklich sehr gut, weil da hatten mein Chef Axel und ich tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Nachfragen bekommen, weil in anderen Mitgliedstaaten es gar nicht so gängige Praxis ist, solche Bücher zu erstellen. Und ja, glaube, das führt zu viel Interesse jetzt.
Ja, in Kanada bist du ja sozusagen auf Promotion-Tour für den Verlag, ne? Ich meine, was tut man nicht alles, ne? Als kollateral nutzen. Alles klar. Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank, dass du dir aus der Arbeit und da deinen ganzen eingebunden sein vor Ort ein bisschen Zeit genommen hast. Spannendes Gespräch mit dir, wie immer. Ist, glaube ich, ganz schön, dass wir in die Themen mal einsteigen konnten, jetzt zu einem aktuellen Zeitpunkt. Und vielen Dank für die Mitwirkung, lieber Kai, beim Data Agenda Datenschutz Podcast Nummer 66, Update KI-Verordnung, Leitlinien der Kommission zu verbotenen Praktiken. Was steht bei dir jetzt noch im Programm?
Ja, ich habe gleich hier meinen Vortrag in 2 Stunden kanadische Zeit, ET. Und ja, jetzt glaube ich, höre ich mir erstmal die anderen Vorträge noch an.
Dann mach das. Viel Erfolg und
danke.
Vielen Dank dafür, dass du da warst. Du hast das Schlusswort.
Nochmal danke für die Einladung. Genau. Und wir hören uns sicher dann bald wieder. Und ja, nochmal an alle Interessierten, nicht nur der AI Act, aber auch viele andere neue Digitalgesetze vom DSA, CRA etc. pp. All diese funktionieren nur, wenn es jetzt sehr viel Rückmeldung, Feedback, Contributions von Stakeholdern gibt, weil nicht nur beim AI Act wird es ganz viele Leitlinien geben, delegierte Rechtsakte und so weiter und so fort. Also dementsprechend glaube ich für alle eine Menge zu tun. Und noch einmal, wenn man möchte, dass es am Ende ein funktionierendes Rechtssystem gibt, sind jetzt tatsächlich alle angesprochen, mitzuhelfen.
Das wäre super, wenn es passiert. Wir freuen uns drüber. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank an dich, lieber Kai. Und pass schön auf dich auf in Kanada. Bis bald. Tschüss.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.